Genau, und wir haben halt auch noch die Endogamie. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum so viele hassen. Wir heiraten halt nur untereinander. Sobald du einen Nicht-Jesiden heiratest, bist du nicht mehr Teil von der Religion.
Und was? Ja. Was hat Arafat Abu Chaka mit Jesiden zu tun? Ich hab's gar nicht gecheckt. Warum regt er sich so drüber auf?
Bei uns ist Nächstenliebe ein sehr, sehr großes Thema. Also wir beten erst für andere und dann für uns.
Aber ich würde mir halt die Frage stellen, was will Gott von mir? Und da bist du halt auf einer persönlichen Ebene unterwegs.
Und unter meinen Videos ist immer die Frage, sie ist gar keine richtige Jesidin. Sie ist total gottlos. Sie repräsentiert uns falsch. Wer bist du? Und keine Ahnung, was bekomme ich ständig.
Wer ist ein guter Muslim? Boah, voll die Schwarz-Weiß-Denke. Wie problematisch ist das denn?
Assalamu alaikum, willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, den Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir sprechen über die Themen, über die zu wenig gesprochen wird, mit Menschen, die zu wenig zu Wort kommen. Heute wieder mit zwei tollen Gästinnen in diesem Fall, mit einer Person, die mir besonders gespannt auf die Lippen schaut, weil sie Lippen lesen kann. Ich mache immer Selbstvorstellungen, weil dann kann man selber einfach erzählen, was man so loswerden möchte.
Ich bin Nalin Chifchi, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin eigentlich Influencerin, aber ich mag den Begriff nicht so gerne, deswegen sage ich immer Content Creatorin. Und ich mache sehr viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich Jesidentum. Ich bin nämlich selbst Jesidin. Und ja, das mache ich so im Internet.
So, und jetzt habe ich es mir nämlich leicht gemacht, deswegen wollte ich jetzt niemanden so vorstellen. Und deswegen sage ich, Charlotte, musst du dich auch selber vorstellen.
Ja, also ich bin Charlotte, ich bin Aktivistin, Antirassismus-Aktivistin in sozialen Medien, vor allem auf Instagram, bin aber auch Podcast-Host bei Spotify, habe da den Podcast Islamschnack und mache ganz viel Content rund um das Thema Islam, antimuslimischer Rassismus, Punkt.
Punkt.
Rede.
Und eigentlich wollten wir die Folge irgendwie sowas nennen wie, wer ist guter Moslem und wer ist schlechter Moslem? Weil wir kriegen ganz oft unter unseren YouTube-Kommentaren, schreiben Leute so rein, ja, Marcel ist so ein Gottloser, weil er hat über das Thema geredet. Oder du hast zum Beispiel diese Podcast-Folge mit Thor und Sucher gehört.
Ja, ja.
Und dann schreiben Leute so, die sind keine richtigen Muslimas, weil schon der Prophet hat gesagt, wenn Frauen ihre Kopftücher tragen wie die Höcke eines Kamels, dann sind sie was weiß ich was. Und du merkst auf einmal so, die Leute regen sich die ganze Zeit über irgendwelche Sachen auf und die Kernessenz ist immer so, nee, ihr seid keine echten Muslime. Und deswegen war der Gedanke eigentlich, eine Folge zu machen, so, wer ist denn jetzt ein echter Muslim und wer nicht? Und das zu verknüpfen mit der Debatte um Jesiden im Islam oder durch den Rassismus oder die Diskriminierung, die Jesiden von Muslimen erfahren, bis wir mit Charlotte telefoniert haben. Weil, Charlotte, du hast gesagt, die Diskussion um guter oder schlechter Moslem ist eigentlich Quatsch.
Ja.
Warum?
Also weil sie problematisch ist, weil das ja wieder so ein Labeling ist. Also man muss ja dann erstmal überlegen, okay, was heißt eigentlich Muslim und was mache ich dann mit gut oder schlecht? Also es geht dann eigentlich darum, Leute in eine bestimmte Box zu stecken. Also man ist dann etwas. Also man ist gut oder man ist schlecht und da kommt man irgendwie nicht raus. Und dadurch verschiebt sich irgendwie dieser Fokus von der Handlung weg. Und das Wort Muslim ist eigentlich kein Sein, sondern ein Tun. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, ich wickel es mal anders auf, ja. Also ich hab mir diese Frage nie so gestellt, ja. Als du das in der Vorbesprechung mir gesagt hast, war ich wirklich so voll überfahren und habe gedacht, so, warum würde man sowas überhaupt fragen?
Du hast die Frage noch nie.
Ich habe mir die noch nie gestellt.
Aber da merkt man, dass sie nicht auf TikTok und so unterwegs ist.
Nee, doch, ich bin auf TikTok unterwegs, aber ich bin. Aber danke.
Ups.
Aber ich würde mir halt die Frage stellen, was will Gott von mir? Und da bist du halt auf einer persönlichen Ebene unterwegs. Und wenn du fragst, wer ist guter und wer ist schlechter Muslim, oder wenn du nur fragst, wer ist guter Muslim, dann bist du halt auch schnell von dir weg und schnell bei anderen. Und das Wort Muslim ist ja eigentlich, so jetzt kommt Grammatik, Partizip, aktiv. Das heißt etwas, was man tut, und zwar dauerhaft. Also ne, sowas wie, singend öffnete er die Tür. Also während er singt, öffnet er die Tür, das ist etwas, was gleichzeitig stattfindet. Und Muslim ist sich hingebend. Das ist kein Eigenname. Dieses Verständnis von diesem Eigennamen gab es bis zum, ich glaube, 19. Jahrhundert nicht. Und deswegen, wenn wir halt von dieser wörtlichen, also eher wieder zur wörtlichen Bedeutung finden, dass es eine Handlung ist, die man tut, die man aktiv tut, und weg von dieser Box, von diesem Label weggehen, dann kommen wir, glaube ich, eher dahin, wo die Offenbarung uns eigentlich hinführt. Um es mal so undramatisch auszudrücken.
Ich bin halt überfahren. singend.
Ich war gerade, das habe ich noch nie gehört.
Ich war auch so, ich dachte mir eigentlich so voll smart im Vorgespräch, weißt du, sie kennt sich wirklich gut aus, sie hat das studiert. Das mal so die Frage und sie war so, dumme Frage.
Krass, okay.
Aber du kennst diese Frage von TikTok.
Ja, natürlich. Also, das ist die Frage, die unter meinen Kommentaren, deswegen habe ich gesagt, ich finde eure Kommentare immer richtig amüsant. Also, ich traue mich, sie gar nicht anzugucken, so, weil ich immer genau weiß, kennt ihr Videos, ihr guckt sie an und ihr wisst, wie die Kommentare sind? Ja. So. Und unter meinen Videos ist immer die Frage, sie ist gar keine richtige Jesidin. Sie ist total gottlos oder sie weiß gar nicht, sie repräsentiert uns falsch, wer bist du und keine Ahnung, was bekomme ich ständig.
Aber ich habe mich nämlich dann gefragt, so, okay, woran liegt das denn? Dass wir diese Frage offenbar, die ist so Standard, so du wächst damit auf und dann ist so, ja, ist echt oder ist kein guter oder ist wie auch immer. Und du nicht, deswegen, ich glaube, für die Leute ist das manchmal ein bisschen verwirrend, weil sie jetzt vielleicht eine Kamera haben und sie sehen dich und du kennst dich aber super gut mit Islam aus. Was ist die Konnecke? Wie bist du dahin gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
Ich habe bei der Vorstellung vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich den Islam angenommen habe.
Ah. So, das ist, glaube ich, nicht ganz. Ich glaube, wir könnten der Antwort nämlich ein bisschen näher kommen gerade.
Okay, verstehe. Genau, also, rede.
Den Islam annehmen ist auch wieder so eine komische Aussage, aber genau, also ich bin da übers Studium hingekommen. Also ich habe den Glauben halt nicht über Menschen so viel kennengelernt. Also ich komme aus Dresden, da gab es nicht so viele Muslime und Musliminnen. Dementsprechend bin ich erst im Studium so richtig damit in Kontakt gekommen und habe dann eben auch eher so einen wissenschaftlichen Zugang gefunden, beziehungsweise dann eben auch, als ich im Ausland war, viel den gelebten Alltag einfach auch gesehen. Aber ich habe halt nicht so diese, wie soll ich das jetzt so sagen, diese Abwertungsprozesse in sozialen Medien habe ich halt nicht so mitbekommen, auch unter anderem deswegen, weil es diese Plattform gab es ja damals noch gar nicht. Soll nicht heißen, dass ich alt bin.
Du sagst
wann gibt es denn Instagram? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das so spät mir geholt. Aber TikTok gibt es auch
ja noch nicht so lange.
TikTok Ahnung, so 2018?
Ja, nach Musical.ly so.
Genau,
ja.
Und ist ja so richtig groß erst so mit Corona, mit den Lockdowns. Genau, und Instagram bin ich seit 2018 aktiv und vorher hatte ich damit nichts zu tun. Ja, und deswegen ist, glaube ich, mein Zugang an vielen Stellen auch anders. Es soll nicht heißen, dass ich die Frage, wer ist ein guter Muslim, habe ich schon gehört so. Aber ich habe darüber nie nachgedacht, weil ich halt von vornherein gesehen habe, boah, voll die Schwarz-Weiß-Denke, wie problematisch ist das denn?
Mhm.
Das ist halt nicht so ein. So die Prozesshaftigkeit wird da halt
rausgenommen. Ja. Aber ich glaube, dass da halt auch so ein paar Sachen zusammenhängen, weil wenn du. Du hast dich ja aktiv dafür entschieden, den Glauben sozusagen anzunehmen. Deswegen ist, glaube ich, dein Zugang zum Glauben ein bewussterer vielleicht gewesen, als für Leute, die da halt einfach so reingeboren wurden.
100%.
Und wenn du so reingeboren, also ich kann jetzt von mir sprechen, wenn du so reingeboren wirst, umso mehr ich, weil meine Mutter ist ja deutsch-christlich oder aus der Kirche ausgetreten, mein Vater ist Palästinenser, aber auch mit Islam so halb irgendwie was zu tun. Deswegen bist du die ganze Zeit so auf der Suche zwischen dem Ganzen hin und her. Und ich glaube, für viele Muslime, die in Deutschland aufwachsen, ist das sowieso immer so dieser Prozess von zu Hause bin ich so und dann gehe ich aus der Tür raus und dann bin ich so. Deswegen stellst du dir diese Frage, mache ich es gerade richtig oder mache ich es gerade falsch? Glaube ich mehr, als wenn du sozusagen aktiv dich entscheidest, okay, ich möchte jetzt irgendwie den Islam annehmen und dann sind das so Sachen, die ich dann mache. Aber so sind wir auf die eigentliche Frage der Folge gekommen. Großer Bogen, kleiner Sinn. Dass sich in unseren TikTok-Kommentaren dann eigentlich die Frage stellt, warum definieren sich offenbar viele unserer Zuschauer darüber, dass sie andere Leute ausgrenzen wollen und sozusagen ihnen absprechen wollen, ihr seid nicht Teil unserer Gruppe. Und das ist ja das gleiche Phänomen bei Jesiden, dass im Grunde genommen der Umgang gar nicht, die Leute interessieren sich eigentlich gar nicht so wirklich fürs Jesidentum, aber sie interessieren sich vor allem dafür, das Jesidentum erstmal wegzuschieben und zu sagen, nee, ihr habt eigentlich auch nichts mit uns zu tun. Und das war ja auch in diesem TikTok-Livestream von, ich glaube, sie Mikasa hieß sie, war das ja auch der Fall. Kannst du das einmal nacherzählen, was da genau passiert ist, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
Ja, also man muss dazu sagen, dass es nicht zum ersten Mal passiert, dass jemand so über das Jesidentum geredet hat.
Ja, ja. Es gab damals, wie hieß diese App? Clubhouse?
Ja, genau, da hat auch, ja, stimmt. Oh krass, hast du da schon was mitbekommen?
Ja, ja, es gab mal so eine Clubhouse-Sitzung, ich weiß gar nicht, wie das hieß.
Meeting.
Im Anzug. Und Arafat Abu-Chaka hat damals irgendwie so Feueranbeter oder sowas, glaube ich, oder so gesagt. Also sorry, wenn das jetzt...
Nee, nicht. Ich glaube, er hat, also ich sage das Wort nicht, er hat gesagt, wir beten den Herrn da unten an.
Ah, okay.
Du kannst es sagen, aber ich sage es aus Respekt.
Also Teufelsanbeter.
Genau, genau. Das ist auch ein Begriff, der uns sehr oft zugesprochen wird.
Mhm. Aber das, da habe ich das erste Mal so, weil das schon relativ groß war damals, das so richtig aufgefasst und dachte mir so, was hat Arafat Abu Chaka mit Jesiden zu tun? ich hab's gar nicht gecheckt, warum regt er sich so drüber auf? Und jetzt kürzlich, vor ich glaube einem Monat, war wieder ein TikTok-Livestream von einer Content-Creatorin, die heißt Mikasa. Die schneidet immer so Sushi, wenn ihr die schon mal gesehen habt. Und da hat sie auch schlecht über das Jesidentum gesprochen.
Ja, genau. Also, genau, sie hat Sushi gemacht. Ich weiß auch nicht, warum man einfach nicht beim Sushi machen bleibt und dann Religion mit reinzieht, aber das ist eine andere Sache. Das Krasse war an der Geschichte, sie selber ist Kurdin. Sie kommt, glaube ich, aus Afrin oder so. Und sie war in einem Livestream und sie hat sich danach auch entschuldigt und hat gesagt, warum sie es so gesagt hat. Angeblich hat irgendein jesidischer Mitarbeiter bei denen mal gearbeitet und die hatten so einen Insider. Und dann hat sie, und dann hat sie irgendwie ein Lied gesungen, was man bei uns Jesiden so kennt. Und danach hat sie gesagt, hat sie gelacht und hat gesagt, wir machen jetzt Daus-Suppe. Und Daus ist ein Erzengel von uns. Und danach, also wäre es bei diesem Insider geblieben, hätte ich gesagt, ach komm, das hören wir jeden Tag so, ne? Das wäre uns vollkommen egal gewesen. Das Problem war, danach haben halt die Kommentare, die gingen halt ab, du kannst sowas nicht sagen, das ist respektlos. Und dann hat sie angefangen mit, ihr wisst gar nicht, wie die Jesiden sind. Und dann dachte ich mir so, okay, eine Nicht-Jesidin möchte mir sagen, wie Jesiden sind. Finde ich auch immer ganz toll, wenn mir jemand meine Religion erklären möchte. Dann hat sie erzählt, dass wir Jesiden ja richtig schlecht über den Islam reden und wir ja gar keine richtige Religion sind. Die wissen gar nicht, was überhaupt in der Religion abgeht. Und das ist keine richtige Religion, weil man kann ja nicht mal konvertieren. Das kann daran dann eine richtige Religion sein. Und sie hat immer weitergemacht. Sie hat gar nicht mal aufgehört. Sie hat immer weitergemacht, bis dann der Livestream zu Ende war und dann ging es richtig ab. Also ich habe das Video gar nicht gesehen, ich wurde drauf markiert. Ich werde immer auf solchen Videos markiert, weil ich halt Videos darüber so mache.
Polizei.
Ja, so mäßig. Und dann habe ich das gesehen und ich war so schockiert. Also wie gesagt, wäre es bei diesem Insider geblieben, hätte ich gesagt, ach komm, die hat ein bisschen Spaß gemacht. Aber dieses Hetzen danach, das war pure, pure Hetze. Und danach hat sie sich einmal entschuldigt, schriftlich, hat das aber gelöscht und hat dann sich nochmal entschuldigt. Aber dann haben die Leute gesagt, ey, du hast hier gerade was komplett, das hast gemacht, was absolut respektlos ist. Ja, und dann hat das richtig, richtig viel Aufmerksamkeit auf TikTok bekommen. Das war das erste Mal auch, dass sich Nicht-Jesiden so viel, also die haben Videos gemacht. Ich war schockiert, weil das letzte Mal, als wir so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, war im Genozid 2014. Und nicht mal da haben wir so viel Aufmerksamkeit bekommen wie in diesem Fall. Meine Freundin meinte auch zu mir, eigentlich traurig, dass es so passieren musste, aber irgendwie musste es passieren, dass die Leute überhaupt wissen, was Jesiden sind. Weil dann hat die Aufklärungsarbeit nämlich angefangen.
Kannst du das für die Leute einmal beantworten? Vielleicht. Wer sind Jesiden? Was definiert das Jesidentum vielleicht auch? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, auch weil mir ein kleines Vöglein gezwitschert hat, dass das für viele Leute verwirrend sein kann. Ja. Da sie vielleicht denken, diese Jesiden sind so eine Untergruppe von Muslimen und Kurden.
Das habe ich total oft gehört. Ja.
Leute sind halt einfach nicht gut ausgebildet vielleicht.
Ja, das ist auch verständlich, weil es wie gesagt auch eine sehr alte Religion ist. Also man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin oder so, sondern ich habe einfach mich sehr krass mit der Religion auseinandergesetzt, weil es auch meine Identität ist. Und es ist eine Religion, wie bei den anderen, wir glauben, es ist eine monotheistische Religion, wir glauben an einen Gott und an sieben Engel. Und bei uns gibt es zum Beispiel auch nicht die Gestalt da unten, also Gott herrscht über Himmel und Hölle. Und deswegen sage ich das auch nicht, aber das ist ein Begriff, der uns immer wieder, also seitdem ich denken kann, sagt man zu den Jesiden, ihr seid Anbeter. Macht gar keinen Sinn. Bei uns gibt es diese Gestalt nicht. Ich sage nicht mal den Namen. Und die Jesiden, was man über die Jesiden wissen muss, ist, dass wir schon über 72 Genozide hinter uns haben. Also seit es uns gibt, werden wir verfolgt. Wir werden systematisch ausgelöscht. Weil halt viele behaupten, wir sind keine richtige Religion und wir sind Ungläubige. Und diese Untergruppen zwischen Kurden und Jesiden, das kam erst so nach dem Genozid 2014, als der IS uns angegriffen hat. Früher wurde immer gesagt, Kurden-Nationalität, Religion, Jesidentum. Aber die Jesiden, da das eine eigenständige Religion ist, also du kannst nicht konvertieren. Mama und Papa müssen beides Jesiden sein. Und ich kann jetzt so viel reden über das Jesidentum und sagen, wie toll es ist, bringt dir nichts, du kannst eh nicht konvertieren. Und da die halt sagen, wir sind eine eigenständige Religion, wir sind ein Volk und eine Religion zugleich, spalten sie sich so ein bisschen ab von den Kurden. Also viele von ihnen sagen immer noch, okay, wir sprechen trotzdem die kurdische Sprache beziehungsweise den Dialekt Gurmanji. Viele sagen aber, nein, wir sprechen Esidgi. Und viele sagen auch, wir betiteln uns nicht als Kurden, weil halt von diesen Genoziden auch die Hälfte davon Kurden waren. Also Nachbarn von Jesiden haben die dann auch verraten und haben sie dann umgebracht. Und deswegen wollen viele Jesiden, vor allem die eher aus dem Shingal-Gebirge kommen, aus dem Irak, wollen nicht als Kurden betitelt werden, weil sie einfach, das ist auch ein Traumata, ne? Also das muss man sich auch vorstellen. Genau, und das muss man eigentlich nur über die Jesiden wissen, dass wir eigentlich ein Volk sind, was schon sehr, sehr lange verfolgt wird und uns gibt es auch nicht viel. Ne? Also wir sind nur noch eine Million auf der Welt, die größte Diaspora ist hier in Deutschland. Genau, und wir haben halt auch noch die Endogamie. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum so viele hassen. Wir heiraten halt nur untereinander. Sobald du einen Nicht-Jesiden heiratest, bist du nicht mehr Teil von der Religion.
Und da was?
Ja, und da fängt der Hate an. Weil halt dann viele sagen, okay, ihr respektiert andere Religionen nicht. Stimmt gar nicht, sondern eher das Gegenteil. Es gibt ein Gebet bei uns, wo wir sagen, lieber Gott, beschütze erst die 72 Völker und dann uns. Wir beten erst, bei uns ist Nächstenliebe ein sehr, sehr großes Thema. Wir beten erst für andere und dann für uns. Wir sollen auch zum Beispiel, wenn ich dir jetzt die Hand geben würde und mich begrüßen würde, dürfte ich dich niemals nach deiner Religion fragen, weil gehört sich nicht. Es ist egal. Aber wenn es halt dann um die Heirat geht, ist halt noch die Endogamie da. Aber da ist auch wiederum, da gibt es dann immer welche Sachen, ja, von wegen, wenn du jetzt raus aus der Religion bist, dann Ehrenmord und keiner, das hat nicht die Religion gesagt. Also das sind dann schon wieder Fehlinformationen. Genau, und wir haben auch noch ein Kastensystem, das gibt es auch noch.
Der Jesidentum ist so spannend.
Ja, es ist sehr komplex. Also es ist sehr, sehr, sehr komplex. Und dadurch, dass wir keine Bücher haben, also wir haben nicht sowas wie einen Koran oder eine Bibel, bei uns steht alles in Gebeten. Es ist eine mündliche Überlieferung. Es könnte hier jetzt auch ein anderer Jeside sein und der könnte dir auch nochmal andere Sachen erzählen. Mhm. Genau, und dadurch, dass es eine mündliche Überlieferung ist, gibt es halt immer so viele Seiten und dann stellt man sich auch mal die Frage, ja, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Wenn du meine Eltern fragst, heißt es immer, ja, bei uns ist das so. Also die haben einfach immer das vorgelebt so ein bisschen.
Ja, normal.
Ja, und aber irgendwann habe ich mir halt selber die Frage gestellt, so warum? Und dann habe ich mich so ein bisschen selber damit auseinandergesetzt. Und Social Media war ein sehr, sehr großer Punkt da. Also TikTok war, da früher gab es kaum Content-Creator, die darüber geredet haben, weil sehr, sehr viele auch Angst hatten. Ne? Also sie wollten nicht öffentlich sagen, dass sie Jesiden sind. Meine Mutter sagt bis heute noch, pass auf dich auf. Also egal, was ich im Internet mache, sie sagt immer wieder, Nalin, du musst auf dich aufpassen, weil es halt für uns ungewöhnlich ist, dass Leute uns kennen. Weil wir werden immer nur assoziiert mit Genoziden und irgendwelchen Ehrenmorden oder so, aber so richtig die schönen Seiten werden irgendwie nicht so gezeigt.
Dann lass uns später nochmal über die schönen Seiten sprechen. Und du hast das Kastensystem aber noch gar nicht richtig erklärt.
Ja, das genau. Das Kastensystem, viele vergleichen das ein bisschen wie im Hinduismus.
Ja.
Wir haben die Milits, die Sheikhs und die Pirs. Sheikh und Pir, Sheikh sagen euch wahrscheinlich auch so ein bisschen was vom Begriff, oder?
Sheikh, ja.
Ja, genau. Bei uns,
Gelehrte
genau.
So.
Ja, genau. Die Sheikh und die Pirs, die haben besondere Aufgaben bei uns. Sowas wie auch, es gibt auch noch die Peshimams, die sind für das, wie ist das, Gelübde? Wenn man heiratet, heißt das so? Ja, gut. Ich habe gelernt.
Deutsch stark, Rede.
Rede. Genau, und die Sheikhs und die Pirs, die haben halt, also jeder Jeside, jeder Mirid, also wir sind quasi die Unteren, also wir sind trotzdem alle gleichgestellt, aber wie ich sag mal, die Unteren, die sollten auch einen Sheikh und einen Pir haben oder zum Beispiel bei Sachen wie Beschneidungsfeier oder so. Oder bei uns gibt es auch das erste Mal, wenn bei dem Jungen die Haare geschnitten werden oder so. Solche Rituale werden dann halt von den Sheikhs und den Pirs gemacht. Und wir dürfen halt nur in diesen Kasten heiraten. Also ich dürfte jetzt kein Sheikh und kein Medit heiraten, sondern nur ein Medit. Kein Sheikh und kein Pil heiraten, nur ein Medit, so.
So, das war
jetzt... Du hast gesagt, rede, ich habe geredet.
Ja, nein, alles gut, das war jetzt Grundwissen Jesidentum.
Ja, das war jetzt auch nur das, was man so hört. Ich könnte jetzt noch viel tiefer reingehen.
Ja, ja, voll, aber das war so, wenn du dir die... Wenn man jetzt, wir gehen jetzt mal frei nach TikTok-Kommentaren, auch wenn TikTok-Kommentare jetzt nicht der beste Wegleiter fürs Leben sind, aber so, wenn man das mal nimmt, dann gibt es ja oft immer so Leute, die kommentieren, Jesiden sind keine richtigen Muslime.
Die sind auch keine Muslime.
Aber die wollen ja auch gar keine Muslime sein.
Es hat nichts damit zu tun.
So, die sind einfach Jesiden.
Ja, richtig, es ist eine eigenständige Religion.
So, damit wir das auch mal geklärt haben. Was sagst du? Hast du jetzt noch was gelernt über das Jesidentum oder war...
Und ich denke mir die ganze Zeit, ich stelle mir das in der Praxis sehr anstrengend vor.
Ja.
Also vor allem der Punkt mit der Endogamie und dann noch den Kasten. Also gibt es da so Dating-Portale?
Oh Gott, ein Thema war. Oh Gott.
Ich stelle mir das so schwierig vor.
Also ich muss dazu sagen, ich glaube, dass das Ding ist, wenn man damit aufwächst, ist es das Normalste überhaupt. Das ist für mich wie Zähneputzen. Und wir lernen uns eigentlich ganz normal kennen, wie ihr euch auch kennt. Nur wir achten halt nur ein bisschen darauf, dass es Jesiden sind. Also über Instagram, auf der Straße. Hier in Berlin gibt es unfassbar viele Jesiden, habe ich jetzt schon kennengelernt irgendwie. Also nicht kennengelernt im Sinne von. nicht im Dating, sondern einfach kennengelernt. Aber Datingportale gibt es nicht. Es läuft einfach normal auch über so Instagram. Oder Hochzeiten sind bei uns auch ein ganz Klassiker. Klassiker, ne? Das ist bei uns auch so ein ganz großes Ding. Ja. Manchmal verkuppelt man auch so, hey, der hat doch deren Sohn und den Tochter und so, ne, kennen wir.
Ja, das ist normal.
Ja, genau, das ist ganz normal bei uns irgendwie. Aber das ist ein Punkt, also uns ist auch allen bewusst, dass es wahrscheinlich lange nicht mehr so weitergehen kann. Also das ist, man kann ja nicht, meine Generation vielleicht noch, meine Geschwister vielleicht auch noch, aber die danach, das wird schon ein bisschen schwierig. Aber es ist halt das, was uns geblieben ist all die Jahre. Also uns wurde alles weggenommen, keine Heimat, gar nichts. Es ist, die Religion ist das, was uns zusammengehalten hat. Und ich sitze heute auch nur hier, weil meine Vorfahren für mich gestorben sind. Sonst wäre ich niemals hier.
Das war jetzt die. Ich dachte, so lustig. Jetzt ist so voll die Dings abgeschweift. Wir wollen ja heute eigentlich darüber sprechen, wie innerhalb dieser, ich nenne es jetzt einfach mal muslimische Bubble, damit seid ihr auch mitgemeint quasi, auch wenn ihr keine Muslime seid, aber einfach sozusagen, um dieses Gefäß irgendwie einmal so benannt zu haben, wie wir untereinander diskriminieren, weil wir oftmals begibt man sich in so eine Opferrolle und man erfährt Rassismus und man spricht dann so darüber, wie man so von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert wird, aber wir haben auch sehr viele Probleme innerhalb dieser Bubble. Wir haben sehr viele Probleme innerhalb der Bubble gegenüber Männern zu Frauen. Wir haben sehr viele Probleme innerhalb der Bubble zu Minderheiten, wie zum Beispiel Jesiden. Wir haben genug Probleme, wenn es zum Beispiel um Queerness geht. Und wir haben offenbar ja auch, wenn ich mir meine TikTok-Kommentare anschaue, genug Probleme, wenn halt Leute nicht diesem so islamischen Mainstream folgen und halt andere Ideen haben, die auch mal challenging sein können. Und wir haben so Thesen vorbereitet, die das Ganze so ein bisschen aufstückeln sollen, um der Beantwortung der Frage, warum, irgendwie näher zu kommen. Und ich lese euch immer die Thesen vor und ihr könnt dann frei raus irgendwie...
Jetzt wird's interesting.
Jetzt wird's nämlich ein bisschen spicier. Ja, euch äußern und euren Sinn dazu abgeben.
Okay.
Also, These 1. Muslime im Westen definieren ihre Zugehörigkeit durch Ausgrenzung. Die sind extra ein bisschen spicy formuliert, aber wenn jetzt jemand sich angegriffen fühlt, kommentier einfach.
Du hast gerade...
Ja, ich will, dass die Leute kommentieren.
Okay, gut.
Algorithmus.
Ja, ja. Rede.
Also erstmal grundsätzlich finde ich es ja ziemlich nice, dass du Thesen formuliert hast, weil ich nämlich gerade gedacht, wirklich Angst hatte, dass du einfach nur warum fragst und ja, mein Hirn einfach wieder so
überfordert.
Was antworte ich darauf?
Nee.
Über Ausgrenzung. Jein.
Okay, jein, weil...
Also ich glaube, dass da schon sehr viel Ausgrenzung mit dabei ist, aber ich glaube halt, dass es nicht der einzige Identifikationsfaktor ist. Aber also ich nenne das irgendwie so Türsteher-Mentalität. Also das ist so die
Rede. Normalerweise kommt man nicht rein.
Das also da sind wir wieder bei, was ist eigentlich Islam? Und Islam ist in unserem Verständnis irgendwie so irgendwas zwischen einem Subjekt, was selber handelt, Islam verbietet, Islam erlaubt, so irgendwie kann das Dinge machen, oder ein Club. Und in Kommentarzeilen erklären die anderen Leute, dass du da nicht reinkommst oder dass sie dich rausschmeißen können, weil du dich nicht entsprechend verhalten hast, weil du das falsche Outfit hast. Und das ist, also, ja, deswegen würde ich sagen, da ist sehr viel Identitätsschaffung durch Abgrenzung mit dabei, aber ich würde nicht sagen, dass das das Einzige ist.
Und warum ist, also du hast ja auch in der arabischen Welt gewohnt, korrekt?
Die arabische Welt.
Wow, also, das hat sich gerade richtig so Aladdin-mäßig
angehört. Ich habe gerade richtig die Wüste des Kamel gesehen. Ja.
Ich habe es nur gesagt, weil ich nicht mehr, ich wollte nicht alle Länder aufzählen. Und
du
ich wusste
nicht die islamische Welt gesagt.
Nein, ich bin selber Palästinenser. Arabische Welt, kann man schon sagen. Bei uns.
Ich war länger in Tetuan, das ist in Marokko. Ich war in Jerusalem und in den Emiraten unterwegs.
Oh, okay, so, das heißt, du hast in arabischen Ländern mit arabischer Community unter anderem gelebt. Hast du das Gefühl, dass es dort auch so identitätsstiftend ist, auszugrenzen und so diesen Insider-Club aufzumachen?
Also ich glaube, da muss ich erstmal das Disclaimer reinbringen. Ich glaube, dass ich als weiße Deutsche immer eine andere Perspektive sehe und zugänglich überhaupt mir zugänglich wird, also für mich geöffnet wird, als das jetzt für Locals der Fall ist. Mhm. Also
dafür sind wir ja da.
Deswegen kann ich jetzt auch nur so meine Perspektive damit bringen. Aber irgendwie hatte ich das nicht so das Gefühl, und das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Also ich glaube, dass Rassismus halt echt eine krasse Wirkung hat, auch über welche Themen wir überhaupt reden. Also das ist mir aufgefallen, vor allem als 2015 ja vor allem und 16 auch so viele Syrer und Syrerinnen hierher gekommen sind und dann Gespräche über Muslime in Deutschland mit mir geführt haben, und ich dachte so, oh, krass. Zum Beispiel wurde mir gesagt, dass sie diese Frage um das Paradies nicht verstehen, mit diesen 72 Jungfrauen, irgendwie diese Sache da, das interessiert doch keinen, diese Frage haben sie sich nie gestellt, also weil das einfach nicht in der Priorität ist. Man denkt halt einfach, also so wurde mir erzählt, so okay, es gibt ein Paradies, hoffentlich, so Gott will, werde ich dorthin kommen. Und dann fokussiert man sich auf die Handlung im Jetzt, so. Aber weniger auf das, was da eigentlich ist, weil wir werden alle, so Gott will, glückselig sein, so, das reicht. Und hier hast du aber einen rassistisch vorgeprägten Diskurs, wo es darum geht, logisch, im Rassismus Muslime abzuwerten, und da ist halt vor allem dieses Thema der Frauenverachtung und damit natürlich auch von dem Paradies und diese Jungfrauen, oh mein Gott, wie frauenverachtend ist das denn? Und dadurch, dass das sowohl medial krass inszeniert wird und auch in Talkshows immer wieder zur Sprache kommt, sind das dann Themen, womit sich Muslime und Musliminnen in Deutschland auch beschäftigen? Und das ist jetzt nur, das Paradies ist nur ein Beispiel, es gibt natürlich auch andere, also das andere Thema wäre Gewalt. Und das bedeutet, man setzt sich mit Themen auseinander, gezwungenermaßen, die Mehrheitsgesellschaft vorgelebt hat, mit denen man sich sonst nicht auseinandersetzen würde. Also auch in Marokko so, es ist schon echt weird, also ich fange nochmal neu an, ne? Wenn du ein TikTok, ne, wenn du scrollst und dann stellt jemand die Frage, es gibt ja dieses Format, ne? Darfst du das und das machen? Also wer darf deine Haare sehen?
Videos sind manchmal sind auch echt komische Fragen
dabei. Ich finde die allesamt komisch, ja, weil die aus islamrechtlicher Sicht einfach totaler Quatsch, yeah, sind. Die Frage, darf ich dich schlagen? Ey, das ist so eine weirde Frage. Aber und dann kommt natürlich die Antwort nein von der Frau. Da wird aber nicht erklärt, dass das ein irgendwie vom Mehrheitsdiskurs irgendwie diese Frage kommt, weil sie da einen Vers aus dem Kontext gerissen haben und so, sondern es wird einfach nur diese Frage wiederholt, und dadurch, dass diese Frage wiederholt wird, kommen ja aber alle anderen erstmal auf die Idee, dass das überhaupt relevant sein kann und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und da fallen halt voll viele andere Sachen dann hinten runter. Und deswegen habe ich gemeint, dass Ausgrenzung nicht das einzige Thema ist, sondern es geht auch ganz viel über das, was Mehrheitsgesellschaft an Fragen bereits vorgibt.
Das heißt, deine Beantwortung, ob es kurz, ich versuche es mal zusammenzufassen.
Viel Spaß.
Also deine Beantwortung ist more or less, ja, Ausgrenzung spielt eine Rolle in dieser Identifikation, aber es ist auch ganz viel sozusagen fremd für dich identifiziert worden von der rassistischen Mehrheitsgesellschaft.
Ja, also die Themen, okay, woran man dann Islam festmacht.
Genau, oder? Genau. Also dann, ja, quasi nicht du als Moslem bestimmst, das ist Islam, sondern die deutschen, mehrheitsgesellschaftsweißen christlichen Deutschen bestimmen für dich, das ist relevant im Islam, dazu musst du dich positionieren, und wenn du dich dazu positioniert hast, egal wie, das hat für dich definiert, was quasi die Religion
ist. Genau, ausmacht. Und vor allem dieser Erklärungsdruck. Also alle müssen ja am laufenden Band Experten und Expertinnen sein. Ja.
Klar.
Du kannst halt also nicht einfach nur friedlich irgendwas vor dich hin praktizieren, wo du denkst, das ist richtig, sondern du musst halt aussagefähig sein.
Mhm. So. Das war jetzt eine lange Antwort.
Sorry.
Nee, aber ich glaube, das Ding ist, ich glaube, dieses, was ist richtig und was ist falsch, ich glaube, da kann jede Religion. Ja. Da können wir alle was, also ob jetzt muslimisch, jesidisch, christlich, was gibt's noch, hinduistisch, buddhistisch, alles Mögliche. Weil ich selber, ich bin ehrlich, manchmal stelle ich mir gewisse Fragen nicht, und dann gucke ich in die Kommentare und dann stellen Leute Fragen, wo ich mir denke, hä?
Ja.
Was meinst du jetzt so? Auch dieses, ja, aber du bist ja keine richtige Yeezy, denn diese Frage kam immer nur, wenn ich mich dahingestellt habe und irgendein Outfit-Video gemacht habe, Schmuck-Video gemacht habe, ja, also das ist keine richtige Yeezy, denn. Und dann kommen Kommentare, und dann geht nämlich das kleine Kind, also da war ich noch jünger oder so, oder auch in der Schule, Ich war in einer nur weißen Schule gefühlt, auf einem Gymnasium. Katastrophe. Aber Eltern wollten halt immer Abitur, weißt du? Deswegen dachte ich so, ey.
Fair.
So, ne? Gehe ich hin, mache ich Eltern stolz so. Hab mich dabei aber voll verloren. Und dann haben Leute mir Kommentare hinterher gerufen. Darüber habe ich niemals nachgedacht. Zu Hause wurde diese Frage nie gestellt. Meine Eltern haben nie zu mir gesagt, du bist erst dann gut, wenn du das und das machst. Deswegen, deine lange Antwort war eine sehr gute Antwort für alle, glaube ich, so ein bisschen.
Danke. Aber ist das so, ist das speziell für Muslime so? Weil es gibt ja, wenn du jetzt... Ich habe nicht das Gefühl, dass, wobei, ich andersrum gefragt, habt ihr das Gefühl, dass das nur für Muslime so ist, dass wir uns über so Ausgrenzung untereinander definieren? Weil ich finde zum Beispiel jetzt, gerade so im letzten Jahr, auch politisch bedingt, sieht man das auch bei Judentum, dass auch im Judentum oder jüdischen Menschen in Deutschland so einfach so ausgegrenzt wird. So, du sagst das, deswegen bist du keine richtige Jüdin und bei dir war aber so und dein Opa war aber von hier, deswegen bist du eigentlich auch keine richtige Jüdin und Mutterseite war aber eigentlich von da und das war eigentlich Quatsch, alles erzählt. Und es ist ja, es fühlt sich von der Dynamik her irgendwie gleich an, nur bei uns geht es halt um, keine Ahnung, das ist Sex vor der Ehe, deswegen bist du kein Moslem mehr.
Aber ich glaube, es fällt nur bei den Muslimen so auf, weil es so eine große Community ist.
Mhm. Nee.
Nee?
Oh. Würde ich ganz klar widersprechen. Ich glaube, das hängt von der TikTok-Bubble ab, wo man unterwegs ist. Also die christlich-evangelikale Bubble lässt grüßen.
Gibt's die?
Das, sowas, ich wollte gerade sagen, warte mal, sowas gibt es?
Was sind so die Creator dort? Ja.
Also ich habe nämlich das Gefühl, das Christentum wird gar nicht mehr so...
Underrated.
Ja, also so, hat voll Hype. Viele machen sich noch also voll lustig darüber, weil ist halt nur das Christentum, da darf man ja sowieso alles... Es wird gar nicht mehr. Ja, so gucke ich dann auch immer so, weil wir alle hatten in der Schule Religionsunterricht. Also ich hatte kein
Ethik.
Echt nicht?
Immer Ethik gehabt.
Ja, okay, ich hatte auch Werte und Normen, aber ich meine, da wurde ja auch ein bisschen über Religion geredet. Oder nicht? Nicht? Ah doch, wir haben alle Religionen.
Bei uns wurde nur über so Philosophen.
Achso, nee, okay.
Also, Philosophie. Ich glaube, das hängt auch krass davon ab, wo man unterwegs ist und auch die Wahrnehmung von Christentum. Und Christentum in Deutschland ist nochmal anders geprägt, obwohl die evangelikale Bubble... Würde ich so mit meinem Laien wissen, ja, also das ist jetzt nicht mein Studienfachgebiet oder so, an Einfluss gewinnt, aber hauptsächlich ist ja in den USA verortet und wenn du dir das ganze Tradwife-Movement anguckst, das ist hauptsächlich die, ich komme gerade nicht drauf, aber ist auf jeden Fall christlich geprägt und da gibt es natürlich auch ganz klar Bekleidungsvorschriften und Abgrenzungen und Abwertungen und Punkt.
Ja? Du wolltest was dazu loswerden? Du wolltest einfach nur eine Rede. Das heißt, wie beantworten wir dann die erste These? Muslime im Westen definieren ihre Zugehörigkeit durch Ausgrenzung, nicht nur Muslime? Oder ja? Oder so wie du es gesagt hast, jein?
Ja, ich würde auch jein sagen.
Weil die haben wir langes Jein gehört. Okay, dann machen wir weiter mit unserem allgeliebten TikTok-Predigern.
Wobei, kann ich da mal reinkrätschen?
Immer, sowieso, das ist ein Podcast.
Ich finde diesen Westen immer so anonym, ich würde es auf Deutschland lassen.
Okay.
Weil ich habe halt keine Ahnung, was...
Was in Frankreich abgeht.
Oder in Bosnien so. Keine Ahnung, wie sich Bosniaken so verhalten in Bosnien-Herzegowina.
Also Muslime in Deutschland definieren Zugehörigkeit durch Ausgrenzung. Ich würde die Frage mit absolut Ja beantworten. Nicht mal mit Jein, sondern mit Ja. Weil wenn ich mir meine Kommentare angucke... Ich denke mir immer so, boah, genialen Gedanken in der Podcast-Folge gehabt. Wirklich, weil wir versuchen ja wirklich diese ganzen Themen für den aufwachsenden jungen Moslem oder auch Nicht-Moslem irgendwie so ein bisschen mit einer neuen Perspektive zu beleuchten und denen so zu sagen, ey, ja natürlich, es gibt diese Varianten, aber es gibt auch ganz viele so Graustufen dazwischen und das schließt sich ja eigentlich an die Anfangsfrage, so gut oder schlecht, das definiert sich nicht darüber, ob du jetzt gut, schlecht, wie auch immer bist. Weil du jetzt irgendwie mal einen Schluck Alkohol hattest oder so. Das ist wirklich meine Meinung. Ich bin kein Prediger und auch kein Scheich. Das ist meine persönliche Meinung, einfach um euch die Perspektive zu bieten.
Da muss ich nochmal reingrätschen, ne?
Ja, bitte, immer.
Social Media ist nicht, also ist so krass vom Einfluss und der Wirkung und so, aber ist ja nicht repräsentativ für alle. Also die Hater in Kommentarzeilen sind ja auch nicht alle.
Also sind lauter als die einfach nur zugeguckt haben.
Und ich glaube halt, dass auch... das ist das Problem an sozialen Medien, dass genau die vernünftigen Stimmen, die es so gibt, die halt das anders sehen, die haben halt nicht mehr die Kraft, zum einen Content zu machen oder halt bei jedem Video dann, dass da alle irgendwie was kommentieren. Und so.
Voll, aber wenn ich mir die Hater angucke, die bei uns kommentieren, selbst wenn ich mir die angucke, das ist auch nicht inhaltlich mit mir diskutieren wollen. Also ich habe zum Beispiel mal in irgendeiner Folge habe ich irgendwas gesagt, so vielleicht müssen wir den Islam neu denken.
Oh, boah, da hast du was gesagt.
Du wurdest zu Luther.
Ja, das war crazy. Und auf einmal wollten alle mit so Mistgabeln auf mich zulaufen, mäßig. Und aber dabei habe ich.
Bewusst
und,
gesagt?
Ja, natürlich habe ich bewusst gesagt. War catchy, weißt du? Aber ich meinte damit eigentlich so, und da gab es ja einen ganz langen Teil davor und Teil danach, wo das alles so erklärt wurde, wo ich dann darauf hinbekommen bin, so, ey, wir als Muslime im Westen, die hier geboren und aufgewachsen sind und ganz anderen Einflüssen ausgesetzt sind als unsere Vorfahren von vor 5 Generationen, die in Palästina aufgewachsen sind, vielleicht müssen wir ein anderes Verständnis von Islam entwickeln als so das von vor 4 Generationen aus Palästina, weil das ist ja nicht anwendbar so wirklich. Und daraus ist dieser Satz entstanden. Und die sind ausgerastet.
Ja, das ist klar.
Und ich dachte mir so, okay, habt ihr die Podcast-Folge gehört bis dahin oder seid ihr einfach nur diesen Satz hängen geblieben?
Wahrscheinlich haben sie auch nur das Video gesehen.
Ist auch okay. Das ist aber so dieses Phänomen von Social Media. Und dann dachte ich mir immer so, okay, wenn dann schon zum Beispiel bei dieser Folge mit den mit Toa und mit Sucha, wenn sich schon mal zwei Muslimas hier hinsetzen und über ihre Erfahrungen als Frauen mit Kopftuch sprechen. Und ich kenne die beiden persönlich, das sind wirklich gottesfürchtige Frauen. Also keine von denen ist irgendwie so, ist mit so einer Maskerade hierher gekommen. Setzen sich hier hin und reden über ihre Erfahrungen. Und Leute kommentieren wirklich ausschließlich so, ja, das sind keine richtigen Muslimas, weil sie tragen, schon der Prophet hat gesagt, sie tragen den Hijab wie ein Höcker eines Kamels. Und du bist so, das ist alles, was wir zu bieten haben, so anstatt dass auch nur Leute Support kommentieren und so geil, Support. Da sind so Frauen, die irgendwas machen, geht es so ausschließlich darum, dass das irgendwie schlecht ist. Und deswegen würde ich da auch gerne nochmal drüber diskutieren, es sind vor allem oft auch Männer.
Willst du echt diese Debatte jetzt auch
machen? Mir egal, ja, ich mach die auf. Es sind oft Männer, die...
Boah, du grinst schon so, komm, reden.
Ja, ich hab heute Morgen erst gepostet, dass es eine Studie gibt, mit 10.000 Teilnehmerinnen, dass es Feministinnen nicht Männerhasser sind. Also,
hä?
Dass sie nicht Männer an sich hassen, sondern sich die Strukturen kritisieren. Weiß ja immer, weil ich habe jetzt gedacht, so, wenn wir das Fass jetzt öffnen, ne, und dann über patriarchale Strukturen und sowas reden, dann kommen in den Kommentaren gleich, die hassen doch einfach nur Männer. Ich wollte davor jetzt schon schieben, es gibt eine Studie, die das Gegenteil belegt.
Ja, aber das sagen die auch immer einfach nur so, ja, ihr hasst im Gegenteil. Also ich zumindest bin hetero. Ich liebe sie leider Gottes. So, ja, nee, aber weißt du, das hat gar nichts, das A hat nichts mit B zu tun, so. Deswegen darfst du trotzdem über Männer ablästern.
Ja, du musst jetzt nochmal genau wiederholen, was du gesagt hast.
Also ich habe eine lange Erklärung irgendwo und nirgendwo gemacht, aber die Kernessenz war, dass die sich sehr oft, dass der Hass sehr oft in TikTok-Kommentaren oder auch auf YouTube oder generell auch in dieser Bubble sehr oft von Männern auf Frauen ist.
Ja, voll. Also ich glaube, da haben wir ja...
Weil wir wollen ja generell sozusagen über die Diskriminierung in der muslimischen Bubble sprechen. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wenn man jetzt so andere Ideen im Islam hat. Wir haben darüber gesprochen, so wie das ist mit Jesin, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vor allem ist das ja auch so, das ist vielleicht bei euch ja auch, weil das ja patriarchale Strukturen sind, vor allem für Frauen schwierig.
Also ich glaube, was halt echt unterschätzt wird, ist, dass es ein Business ist. Und es ist... grundsätzlich kann ja diese Frauenfeindlichkeit, diese Abwertung, die wir sehen, kann natürlich auch von und wird auch von Frauen reproduziert. Also auch wenn dann Musliminnen schreiben, ja, guck mal, wie sie aussieht und so. Also kann auch von Frauen reproduziert werden und wird auch. Aber was wir halt auf TikTok sehen, ist, dass Männer damit Geld verdienen. In einer Form, die ich bei Frauen bisher nicht gesehen habe. Und das sowohl gesamtgesellschaftlich, also jetzt nicht nur auf muslimische Communities begrenzt, sondern auch innerhalb der muslimischen Communities. Also wir hatten ja mehrere Trends, ne? Hier einmal Stop Giving Men Microphones. Kennen ja, ne? Ich glaube vor ein oder zwei Jahren schon, weil Männer halt so problematische Sachen sagen in sozialen Medien, dass dieser Trend da entstanden ist.
Warum zeigst du jetzt auf mich?
Und dann so gab's dann gab es Anfang des Jahres nochmal innermuslimisch den Trend Ban Muslim Men from Microphones.
Und ah, okay. Das war
in den USA kam das so dezent ein bisschen hier rüber geschwappt und da gab es halt harte Kritik, weil Podcast Bros, was ja auch ein Wort ist, was ausschließlich negativ besetzt ist, so hart frauenfeindliche Sachen sagen, dass sich Musliminnen dann angefangen haben, dagegen zu wehren, weil auch einfach... Also es wurde dann teilweise auch als Obsession kritisiert. Also wir müssen irgendwas, den anderes, irgendwelche Themen geben. So, könnt ihr nicht über über irgendwelche relevanten Themen, über Rassismus in der Gesellschaft, Hunger, Krisen, irgendwas reden. Aber alle reden nur darüber, was Frauen zu tun und zu lassen haben und was sie falsch machen und warum sie schlecht sind. Und da gab es halt Anfang des Jahres den Trend. Und da vergessen halt viele, dass diese Podcast-Bros damit ja auch Geld verdienen. Also das ist ein Business, die Abwertung.
Aber das Business ist erfolgreich und deswegen für die auch ertragreich, weil es ja an was anderes, an was Größeres anschließt. Also es schließt ja an wirklich Frauenhass an. Sonst würde man das ja nicht anklicken. Oder das ist jetzt so meine These dazu.
Ja. Würde ich unterschreiben. So.
Ja, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich auch diese Kommentare von Frauen bekomme. Mehr sogar als von Männern.
Ja?
Ja, meine Instagram-DMs sind voll mit Frauen, die mir sagen, dass es nicht gut ist, was ich mache. Ich habe es jetzt nett ausgedrückt. Die haben das, ne, von Beleidigung. Aber ich glaube, dadurch, dass Männer auch so diesen Push bekommen und dieses, ja, ihr dürft jetzt, also ihr seid im Recht, etwas zu sagen. Also die pushen sich auch alle gegenseitig in den Kommentaren. Ja, Bruder, hast du richtig gut gemacht und genau so und nur dann bist du ein Mann. Es gibt doch auch so. Ja, Löwe, dankeschön. Du hast geredet wie ein Löwe, so.
Hat noch niemand bei uns kommentiert?
Noch nie? Mach ich nächstes Mal bei dir extra. Ah, ich bin kein Mann, scheiße.
Darf ich trotzdem?
Darf ich trotzdem?
Alle anderen dürfen auch.
Und ich glaube, dadurch, dass sie sich alle so ein bisschen pushen und sich das Recht dazu nehmen, dann etwas über eine Frau zu sagen, ich glaube, dass das, abgesehen davon, dass es ein Business ist und sie davon also damit Geld verdienen, ist es, glaube ich, auch so eine ganz gefährliche Struktur, weil, ja, also dieser Männerhass, also zum Beispiel, wenn meine Schwester jetzt hier sitzen würde, sie könnte kein gutes Wort über Männer sagen. Also weil sie halt noch krasser in dieser Bubble drin ist, in dieser Woke-Bubble drin ist. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen gefährlich, weil das ist ja nicht der Sinn von Feminismus auch, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, ich hasse Männer. So, das ist ja eher diese Struktur dahinter.
Aber was hat das mit Islam zu tun? Also wie begründen, weil die, also auf der einen Seite glaube ich, es gibt einen ganz generellen, ein generelles Problem mit Sexismus natürlich, aber wie ist die Connection zwischen Sexismus und Islam? Tja, boah, jetzt schwierige Fragen bekommen, ne? Oder gibt es überhaupt eine tatsächliche Connection zwischen Sexismus und Islam? Weil das ist ja so, wenn du dir jetzt den Mainstream Deutschland anhörst, dann wird ja im Grunde genommen, wenn über männliche Muslime gesprochen wird, ist so, ja, low-key ist eh sexistisch. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwo dieses Vorurteil, was vorherrscht. Ich selber aus einer arabischen Familie würde sagen, ja, es gibt auch gewisse Probleme innerhalb unserer Familien oder Gesellschaften. Aber vielleicht hast du noch einen smarten Take dazu.
Oh, mein Hirn explodiert gerade wieder, wie ich das irgendwie kurz fassen kann. Also ich finde, das ist so groß, weil du da anfangen musst, Dinge von Anfang an aufzudröseln. Also wer hat die Macht zu reden? Wer hat historisch gesehen auch die Macht, Dinge analysieren, zu schreiben und zu besprechen öffentlich? Und das war und ist immer noch hauptsächlich in männlicher Hand. Das ist jetzt nicht so negativ gemeint, sondern es ist einfach mal erstmal eine Feststellung. Und wenn es um Abwertung jetzt konkret geht in sozialen Medien, dann ist es auch ein Mechanismus, um Leute zu silenzen. Und Frauen kann man sehr leicht silenzen, vor allem Musliminnen, weil sie nie gut genug sind. Also ohne Kopftuch kannst du nicht über Islam sprechen. Mit Kopftuch ist es die Schminke oder die Ohrringe oder irgendwas anderes. Also du kannst die ganze Expertise einer Frau, die ganze Ausbildung, kannst du anhand des Aussehens einfach wegreden. Und damit hast du einen unglaublichen Machthebel. So ist mich wieder abgeschweift. Und ich glaube, dass der Schlüssel ist, dass Musliminnen selbst mehr sich öffentlich mit dem Koran auseinandersetzen müssen, damit andere diese weibliche Perspektive sehen. Um mal ein Beispiel zu bringen. Wenn Männer über die Mehrehe reden, dann kommt, ist mein Recht, vier Frauen, sei leise. Also weißt du, wenn irgendwann...
Die ist nicht mal recht.
Wenn Frauen irgendwie in sozialen Medien so sagen, so ja, er soll keine zweite Frau haben oder so, kommt in den Kommentaren und so, ja, was ist sein Recht und so, wer bist du, um ihm das zu nehmen?
Rede.
Und im Koran wurde dieses Recht eingeschränkt.
Oh.
Es wurde nicht neu erlaubt, vorher war unbegrenzt.
Das muss ich auch leisten können.
Und jetzt wurde gesagt, ja, aber jetzt sind maximal vier und du musst sie gerecht behandeln. schaffst du das überhaupt, gerecht sie zu behandeln? Und später in derselben Sure heißt es, und das wird euch nicht gelingen. Das ist übrigens der Grundsatz, warum in Tunesien die Mehrehe verboten wurde. Und da gibt es mehrere solche Plot-Twists, auch was zum Beispiel das Scheidungsrecht des Mannes angeht. Also der Koran kritisiert sehr häufig männliche Dominanz und Missbrauch auch von männliche Willkür. Dadurch, dass aber Männer immer den Koran interpretiert haben und bis heute darüber reden, fallen da Blickwinkel raus oder manche werden auch nicht benannt, weil auch historisch gesehen gab es Männer, die schon auf sowas hingewiesen haben. Zum Beispiel gab es so einen Richter, der hieß Taschke Prisade im Osmanischen Reich. Der hat auch schon gesagt, ja, es zeugt von Habgier, wenn man mehrere Frauen haben will.
I mean.
So. Er hat es natürlich nicht verboten. Kann man ja nicht machen. Aber er hat gesagt so, check mal dich selbst und deine Intention, warum du das eigentlich machen willst.
Aber kurze Frage dazu, weil das hat mich schon immer interessiert. Also es ist schon, also im Koran steht, dass die Männer schon mehrere Frauen
haben. Ja, vier. Bis zu vier, aber gerecht behandeln.
Bis zu vier, das heißt fünf ist schon wieder...
Ja.
Okay. Fünf ist zu viel.
Fünf ist zu viel. Okay, aber vier...
Aber vier darf man.
Aber gerecht, was heißt gerecht behandeln?
Ja, und da sind wir beim spannenden Punkt.
Okay. So, rede.
Ja, also ich kürze es ab. Wenn man sich die Rechtsprechung ansieht, dann... mehrheitlich-muslimischen Ländern ist es ganz unterschiedlich. Also in Marokko zum Beispiel musst du einen Grund angeben, warum du eine zweite Frau haben möchtest. Okay. Die muss informiert werden. Gibt es dann nur bestimmte Gründe, die das zulässig machen? Also zum Beispiel Unfruchtbarkeit. Mhm. Du musst deine finanzielle Situation nachweisen, dass du sie halt finanziell gleich versorgen kannst. Und Saudi-Arabien ist halt so, egal, sie muss nicht mal wissen.
Und muss die Frau
sie muss nicht mal wissen. Ich dachte immer, sie muss so okay, auch ja, fein damit sein.
Das wollte ich nämlich gerade damit fragen, müssen die Frau... Ah, oh, okay.
Also das kommt halt echt drauf an, welches Land, welche Rechtsschule und welcher Mann...
Also es
Mann
gibt im Grunde genommen gar nicht im Islam so, halt sondern es ist einfach, gibt tausend Varianten.
Ja genau, deswegen habe ich immer so ein Problem mit dieser Aussage, nee, im Islam ist irgendwas, so. Weil du hast halt unterschiedliche Ansichten, Verständnisse und auch Wandlungen, je nach Ort und Zeit und Mensch.
Krass, das ist voll interessant.
Ich wollte mal eine ganze Folge über Mehrehe machen. Aber mir wurde gesagt, weiß ich nicht, ob das so spannend ist.
Also ich krieg's halt bestimmt gute Kommentare, ne?
Wie meinst du?
Also für den Algorithmus.
Weiß ich nicht. Weil es sind ja immer Männer, die kommentieren.
Ja, stimmt auch wieder.
Ich bräuchte ja eigentlich so Frauen, die sich entweder darüber abfacken oder sich so denken, ja gut, weniger... Stress.
Aber ich würde auch da nochmal ein Disclaimer reinhauen.
Ja, stell dir mal vor, wenn du dir einen Mann teilst, also wenn du einen Mann alleine hast,
ja,
oder du teilst ihn dir mit drei anderen, dann hast du ja auch 75% mehr Zeit für dich selbst.
Das ist eine gute Herangehensweise.
Boah, das hat, also wow. Aber ist man als so ganz hypothetisch jetzt, ja, ne? Ich kenne mich mit diesem ganzen Kram nicht.
Ich auch nicht. Wir kommen gleich zu der nächsten These, wo es um TikTok-Prediger geht, die sich auch nicht auskennen.
Ja,
aber ich rede
aber
auch jetzt.
Also in der Ehe gibt es ja ein Wir. Nee, aber dann gibt es ja
das.
Ja.
Ich bin ja,
ja, ja,
ironisch
rede
unterwegs.
Ach so, ironisch unterwegs.
Achso, nee, weil
aber das habe ich auch gerade gedacht, ja.
Also ne, klar, man braucht auch bestimmt Zeit für sich in einer Ehe und egal, Beziehung, was auch immer man ist, aber... Stell dir jetzt mal vor, ne?
Mhm.
Du als Mann.
Ja.
Du hast eine Frau.
Ja.
Inshallah. So?
Hab ich.
Ach so, hast du? Ah ja, ja, gut. So, und jetzt stell dir mal vor, sie plus drei.
Boah, Kopfschmerzen.
Ja, nee, aber sorry. abgesehen mal
war
von...
War zu viel, ist zu viel.
Nein, abgesehen mal von Kopfschmerzen. Also, wie kriegt das, also wie macht man das als Mann?
Die leben einfach zu fünft.
Aber ich würde mich voll beefen mit den anderen.
Naja, es kommt ja drauf an. Also du hast eigentlich auch, also kommt wieder die Frage,
jeder hat ein Recht auf ein Haus, oder was?
Wohnung und so, also je nachdem, wen du fragst.
Ach so.
Ich kenne mich auch nicht in Details aus, aber es gibt es manchmal auch als Regelung, dass du nicht am selben Ort sein musst. Wie gesagt, also ich kann da jetzt nicht genau erklären, wie da die Details sind.
Aber das ist, es gibt ja, weil es ja auch, wie Charlotte schon gesagt hat, jedes Land oder jede einzelne Kultur hat ganz eigene Idee davon. Deswegen gibt es halt solche und solche Varianten.
Aber ich würde noch mal kurz eine Lanze für Männer brechen. Ja, also es gibt so verhältnismäßig so wenig Muslime, die in Mehrehe leben. Ich glaube, die meisten wollen das gar nicht.
Ich kenne auch ganz, ganz selten.
Ist in Deutschland auch nicht anerkannt.
Ah, okay.
Ja.
Aber
offiziell.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber was ist, wenn man dann nur islamisch heiratet hier in Deutschland? Ist ja egal, standesamtlich.
Also ich glaube, wir müssen eine Folge zu Mehrehe machen, jetzt okay, wo ich hier okay, so drüber nachdenke. Oder zumindest mal jemanden einladen, der so da ist. Wenn ihr in einer Mehrehe seid,
Oh, das wäre interessant, stimmt.
Wie geil wäre das?
Ey, das wäre
interessant. Wir laden einen Mann mit vier seiner Frauen ein. Lass uns auf These 2 eingehen, nämlich unsere allseits beliebten TikTok-Prediger, die ja jetzt wieder heiß oder sehr im wie sagt man, in den News sind. Abdelhamid, einer der größten TikTok-Prediger oder ist er Sheikh? Weißt du das?
Ich krieg einen Herzinfarkt, ne? Also.
Ich frage. Nee. Ist ja nicht, ne? Ist also TikTok, es gibt auf jeden Fall Abdelhamid, einen dieser TikTok-Prediger, der also jetzt eine.
Ich muss einen ganz kurzen Disclaimer reinbringen. Ja. Ich sage das so, ich will jetzt hier niemanden vor den Kopf stoßen, weil ich krassen Respekt vor diesem Ehrentitel habe. Ja? Das ist ja, genau, das ist ja keine Ausbildung oder kein Studium, was du abschließt, sondern das ist ein Jahre, Jahrzehntes langes Auseinandersetzen mit islamischen Quellen, jetzt mal so in der Plural gesagt, islamrechtlich. Nee, das ist etwas, was du benannt wirst von anderen. Wirst,
Leute geben dir diesen, das ist wie ein Ehrentitel.
Das ist ein Ehrentitel und das zeichnet, Sheikh heißt auf Arabisch auch alter Mann. Ja. Ist so ein Überschnitt quasi. Also meistens bist du dann auch wirklich alt, wenn du den Status eines Sheikhs erreicht hast, weil du dich so lange und intensiv mit den Dingen auseinandergesetzt hast, bis du wirklich sprachfähig bist da. Und deswegen würde ich diesen Titel nie so TikTok-mäßig umherschmeißen.
So.
Ich glaube, wir haben in Deutschland keinen Sheikh in sozialen Medien.
Das war ein Statement.
Das war Tach.
Das war mein Club.
Also, dann ist sie dann auf jeden Fall Abdelhamid, das ist ja sein offizieller TikTok-Name, ist in aller Munde, weil ihm vorgeworfen wird, und er wurde auch festgenommen dafür, soweit ich weiß, dass er Spendengelder veruntreut hat. Er hat irgendwie, ich weiß gar nicht, allerlei Spendenthemen aufgerufen und über 300.000 Euro gesammelt und davon 5.000 Euro tatsächlich für diese Spendenthemen ausgegeben, also gespendet, und den Rest halt eingesteckt und ein sehr luxuriöses Leben anscheinend gelebt mit schönen Hotels, schönen Autos und auf jeden Fall auch schönen Reisen.
Und wie kam das raus?
Mutmaßlich. Das Urteil steht noch aus.
Deswegen sage ich, er wurde erstmal nur festgenommen, das ist die Anklage oder der Vorwurf. Wie kam das raus? Das ist halt Investigation, Polizeiarbeit. Ist so im Grunde genommen eher aufgeflogen. Er ist einer dieser TikTok-Prediger und die These ist, wenn wir gerade über Diskriminierung innerhalb der muslimischen Bubble sprechen, TikTok-Prediger schüren Hass und Unwissenheit bei jungen Menschen.
Ja, also ich würde jetzt schon sagen, ja, aber es kommt natürlich auch auf die Person an, die das auch annimmt. Also nur weil jemand mir da etwas sagt, muss ich ja nicht direkt glauben. Aber Jugendliche sind halt naiv. Und ich glaube, diese TikTok-Prediger haben auch, also deren Followerschaft ist auch sehr jung, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, so sind nämlich auch Fehlinformationen über das Jesidentum gespreadet worden. Weil solche TikTok-Prediger so etwas über das Jesidentum erzählt haben. Beziehungsweise sie sich dahingestellt haben und dann über die Religion irgendwas Dummes gesagt haben. Deswegen würde ich ja sagen. Aber du bist hier die Experte.
Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass es ja nicht nur darum geht, was sie sagen, sondern eben auch, was du gesagt hast, nämlich wie sich die Community dazu verhält und diese Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird. Also auch so diese Einschüchterung von anderen, dass überhaupt man schwer andere Meinungen findet, weil man immer gleich so stimmt das, die hat das gesagt und bis hin zu Drogen, die es ja tatsächlich auch gab, im privaten Umfeld, zu Hause und so. Und das hat einfach so krasse Auswirkungen, auch auf den Aktivismus von anderen. Deswegen ganz klar, ja. Ich wünschte mir auch, es wäre anders und es gäbe andere Content-Creator, die irgendwie so einen empowernden, positiven Vibe reinbringen.
Ich dachte, ich.
Ja, aber eher so im...
Muss ich mir so ein TikTok-Prediger-Outfit anziehen, damit ich dann auch, muss ich mich auf so ein Podest setzen und so Fragen aus dem Publikum nehmen?
Ja, genau. Aber so jetzt mal Scherz beiseite, also wirklich auch Leute, die irgendwie auf diese Fragen antworten und vielleicht auch es schaffen, neue Blickwinkel zu eröffnen, damit wir von diesen Frage-Antwort-Katalog irgendwie wegkommen.
Aber ist das, was du eigentlich versuchst, nicht genau das?
Hab ich. Wie sag ich das? Also, meine Seite war hauptsächlich und ist immer noch an Nicht-Muslime gerichtet, aber ich habe dann auch starken Gegenwind von Muslimen bekommen, weil ich kein Kopftuch trage, kein Mann bin und weil ich deutsch bin. Das ist so. Ich wirke halt nicht wie ein Araber oder Araberin in dem Fall. Und wenn ich mir einen arabischen Namen gebe, Abdelhamid, glaubt mir das auch keiner.
Ich glaube auch Abdelhamid in deinem Fall jetzt vielleicht.
Ja, aber ich kann mir einen anderen arabischen Namen geben. Aber ich meine ja nur, also das war jetzt auch nur ein Beispiel, dass es anderen abgekauft wird, wenn sie sich einen arabischen Namen geben. So.
Viele geben sich ja dann auch einen anderen Namen, wenn sie dann konvertiert sind, oder?
Ja, ja genau. Ne? Aber Abdelhamid ist ja ein
Künstlername. Ja.
Und ich habe also eigentlich von vornherein Aufklärungsvideos sozusagen für Nichtmuslime gemacht. Also da habe ich auch zum Beispiel über die Mehrehe gesprochen und so nach dem Motto, guckt mal, das ist übrigens ein bisschen komplexer und so. Und dann habe ich aber unter anderem auch Hate aus der Bubble bekommen, bis hin zu Hetze von benannten Predigern, wo ich dann auch gedacht habe, ja okay, kein Bock auf die Kopfschmerzen mehr. Und deswegen bin ich jetzt mehr in der Antirassismusarbeit, weil ich da weniger Kopfschmerzen habe.
Ja, aber ich glaube, so denken viele, deswegen machen das Leute nicht.
Aber man hat halt immer noch Kopfschmerzen.
Ja, die hast du immer.
Ja. Aber das ist ja Taktik. Also ich habe euch ja vorhin ein Beispiel erzählt, das darf ich jetzt öffentlich nicht erzählen, wo das ja quasi unangenehme Stimmen einfach zum Schweigen bringen soll. Also ich versuche mal das Beispiel zu erzählen, aber nicht davon zu erzählen. Es gab eine Person, die ich kannte, die hat sich in ihrer professionellen Arbeit mit so TikTok-Predigern beschäftigt. Das ist rausgekommen und diese TikTok-Prediger oder ein TikTok-Prediger hat dann seine Leute auf sie gehetzt und sie zum Schweigen versucht zu bringen. Da mussten dann externe Leute einschreiten, um dass das nicht eskaliert.
Gibt es ja auch mehrere Beispiele, auch bei Yunus Peace zum Beispiel vor was 3 Jahre oder so ist das schon her, wo das auch passiert ist. Und also ich mache ja immer noch diese Videos, die ich vorher auf TikTok und so hochgeladen habe, die mache ich immer noch im Podcast-Format, wo ich dann auch über komplexere Themen rede. Das Problem ist aber, dass all die Sachen, die in diesen Ja-Nein-Formaten abgefrühstückt werden, die sind so komplex, dass du dafür Zeit brauchst. Und deswegen mache ich das unter anderem auch im Podcast-Format.
Deswegen haltet euch von TikTok-Predigern fern. Und wenn ihr TikTok-Prediger seid, was... Also, hast du so draufgeschlagen?
Ja, jetzt hier so voll emotional. Aber was ist die Alternative? Weil mich macht das so wütend. Es gibt keine Alternative in Deutschland. Was, wenn du jung bist, und ich finde es ja grundsätzlich cool, wenn du jung bist und muslimisch bist und Bock hast, dich mit deinem Glauben auseinanderzusetzen, wo gehst denn du hin?
Ja, hierher.
Ich wollte kurz sagen, hört euch den Podcast, was würde Baba sagen?
Ist ja wirklich so. Also wir gehen ja nicht nur an Muslime gerichtet, sondern generell an junge migrantische Menschen. Aber wir besprechen ja genau diese Themen. Und zwar nicht aus so einer Predigersicht, weil ich habe ja keine 5 Cent davon. Ja. Also mir ist das egal, was am Ende des Tages die Leute machen. Aber ich versuche den Leuten ja, weil ich auch nicht aus dieser Prediger-Bubble bin, einfach eine ganz andere Perspektive zu geben, die eben viel nüchterner ist. Einfach nur aus so gelebtem Islam, nicht so diesem, ich will euch irgendwie irgendwas so, ich krieg keine Hasanat davon, wenn irgendwer irgendwas macht hier. Keine
genau, was? Aber das ist ja...
Extra Punkte bei Gott.
Ah, aber Pluspunkte so.
Aber glaubst du, das ist mega wichtig, aber wenn du genau diese strukturierte Wissensvermittlung möchtest, also dieses, was weiß ich, wie funktioniert Tafsir, Koranexegese oder irgendwas in dem, wo gehst du hin? So.
Aber sind das Fragen, die sich so 16-Jährige stellen? Ich glaube ja, nein. Weil die Fragen, die sich die 16-Jährigen stellen, also junge Leute, wie wir ja auch irgendwann mal junge Leute in Deutschland waren, sind ja nicht, wie funktioniert Koranexegese, no offense, sondern die Fragen sind dann, oh, ich habe Alkohol getrunken, was soll ich jetzt machen? Oh, ich habe eine Freundin, darf ich mit ihr schlafen? Weil eigentlich darf man ja erst ab der Ehe mit ihr schlafen. Also das sind ja ganz andere lebensnahe Fragen und nicht so theologischer Natur. Und deswegen glaube ich, dass die, ja, die Fragen, die ich versuche hier zu behandeln, und am Ende reite ich alle in die Hölle. Aber ich versuche es eigentlich nicht. Ich versuche mich so wirklich ehrlich guten Input zu geben. Und ich glaube, das sind ja nämlich auch die Fragen, die diese TikTok-Prediger mehr bekommen. Die kriegen ja auch nicht Koran-Exegese-Fragen.
Nee, okay.
Sondern die sind so Fragen wie...
Das war ein bisschen abstrakt von mir.
Nein, aber ich verstehe schon den Punkt. Das sind ja quasi so islamisch intelligente Fragen. Und die Fragen, die ja diese...
einfacher formulieren. Also Koranexegese ist jetzt super das hochtrabende Wort, aber was heißt der Koranvers? Oder wie lese ich den? Was mache ich so? Ich sitze davor, wie lese ich das?
Und das ist ja auch, was wir versuchen hier auch so aufzuarbeiten, dass wir oftmals ja aus gelebter Wahrheit so diese Koranweisheiten haben, wie, keine Ahnung, du darfst das nicht haben oder du darfst, zum Beispiel, es gibt ja immer wieder Diskussionen über so Gelatine oder sowas. Und die Leute sagen dann so, ja, nee, Schwein ist verboten. Aber dass das ja viel komplizierter eigentlich ist, darüber reden die Leute nicht. Oder zum Beispiel Alkohol trinken. Mhm. Alkohol trinken im Islam, ich bin auch damit aufgewachsen, war so, nein, ist verboten. Aber die Geschichte von Alkohol im Islam ist eine ganz andere. Alkohol war im Islam mal erlaubt. Und das ist dann bei den Leuten so, die haben keine Ahnung, aber die labern dann einfach vor sich hin, weil deren Eltern halt auch sich nicht wirklich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben. Das ist ja so falsch vorgelebt, sage ich. Und deswegen sage ich immer, ich bin nicht das beste Beispiel für die Leute, bei weitem nicht. Aber ich glaube, man kann mit den Gästen auch den Leuten hier ein echteres Bild vom Islam und islamischen Leben in Deutschland zeigen, weil wir halt nicht einfach nur irgendwelche TikTok-Prediger, die zwar nach vorne hin behaupten, so ist es wahrhaftig im Islam zu sein, aber dann hintenrum mutmaßlich Spendengelder vertreuen. So, der andere hat ja irgendwie mit Honigwachs angeblich Leute abgezogen und die Dritten sind gewalttätig. So, deswegen, so diese Prediger sind definitiv nicht der Leitfaden für so sollte es im Islam laufen und nicht laufen. Und deswegen lade ich ja auch immer ganz viele Gäste aus den verschiedensten Bubbles ein und die den Leuten dann auch nochmal zeigen, ey, bei mir war so, bei mir war so.
Sowas würde ich mir auch viel lieber anhören als Jugend, also ich bin auch noch jung, aber du weißt, was ich meine, als jemand, der dann halt so diese TikTok-Prediger, weil Erfahrungen und wenn man repräsentiert, also wenn ich als, nicht als Vorbild, aber wenn Menschen sich da hinsetzen und sagen, ey, ich habe das und das erlebt, dann denken sich Leute so, ah, das hab ich letztens auch, genauso war das in meiner Kindheit auch oder genauso mit dem gleichen Problem bin ich aufgewachsen. Dem höre ich doch viel mehr zu als jemand, der dahin sich hinstellt und sagt, du machst es immer so gut nach.
Die Frauen tragen rote Jacken über ihren Abayas. Sie wollen die Blicke der Männer auf sich ziehen.
So, und
schon sehr gut nachgemacht.
Also das war schon gut. Aber weißt du, dass ich persönlich als junges Mädchen würde mir niemals sowas anhören wollen. Sondern lieber jemand, der vielleicht das Kopftuch genauso trägt wie ich oder wie die beiden, die bei dir im Podcast waren und die auch von ihren Erfahrungen erzählen. Deswegen, ja, unsere Jugend ist verloren, sagt meine Mutter immer.
Ja. Oder das ist ja zum Beispiel bei dir auch interessant. Du bist quasi, du hast den Islam angenommen und für Leute, die mit dem Gedanken spielen, den Islam anzunehmen. Mhm. Die haben ja, mit wem sollen die reden? Es gibt kaum Leute, die öffentlich darüber reden, dass sie konvertiert sind, wie sie konvertiert sind, welche Gedanken haben sie sich gemacht, wie, guck mal, du bist aus Ostdeutschland, aus Sachsen. Deine Familie, wie hat die darauf reagiert? Das sind ja alles voll wertvolle Fragen, die für jemanden, der sich mit dem Islam beschäftigt, viel handlungsnäher sind, als jetzt irgendwelche theologischen Fragen über Koran, Vers 27, Absatz 4.
Ich glaube, das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ne?
Ja, ich sage nur, was ich glaube, ist ja meine.
Also ich kenne das halt so aus der, nennen wir sie mal die Konvertiten-Bubble, dass sich genau diese Fragen da gestellt werden. Dieses mühvolle Auseinandernehmen von diesen Vorurteilen, mit denen man aufgewachsen ist. Also genau dieses, ist das eigentlich so und so und ist das so und so und ist das so und so. Und persönliche Erfahrungen sind so nice to have. So Vielfalt und unterschiedliche Meinungen, aber da geht es ganz viel auch wirklich um dieses, was sagt denn, also mal ohne Mist, was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Und ah, krass.
Die holen sich dann auch die Bücher, die noch einigermaßen, also entweder richtig gleich den wissenschaftlichen Kram oder das, was dann noch so niedrigschwellig irgendwie unterwegs ist an Büchern. Und die suchen auch solche Formate.
Also wo das genau besprochen wird, also so Deep Islam, Deep Talk.
Naja, nicht Deep Talk, sondern eher so Science Talk quasi.
Ja, ja, so,
was,
okay, jetzt meine ich ja,
das steht
so
theoretisch im Papier und so. Und dann also dieses Auseinandersetzen mit den Quellen und dann eine eigene Meinung davon.
Mhm. Ach krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber ich glaube grundsätzlich...
Doch. Konvertierte im Islam sind meiner Erfahrung nach viel deeper drin im Islam als so gelebte Muslime wie ich.
Ja, okay, das ist ja gut.
Die Frage, was ist denn?
Okay, aber wir haben die TikTok-Prediger ja quasi alle unisono gleich beantwortet. Dritte These. Wir brauchen ein neues Verständnis von echten Muslimen.
Echte Muslime?
Ein neues Verständnis?
Ja.
Ja, ich kann halt nicht so viel zum Islam sagen, aber ich glaube...
Was du dir wünschen würdest?
Ja.
Das ist ja auch interessant, aus jesidischer Perspektive. Was würdest du dir denn sozusagen von den Muslimen, wenn man das breit machen will, ne? Aber von muslimischen deutschen Bürgern oder nicht wünschen.
Ja, wie du gerade gesagt hast, so echter Islam und so. Ich weiß, ich finde es ein bisschen schwierig, aber natürlich können wir nicht mehr die Religion so ausleben wie unsere Vorfahren. Das kann ich im Jesidentum genauso sagen. Also wir haben ja ganz andere Möglichkeiten jetzt. Aber ich glaube... Ja, wäre schon ganz gut, wenn man eine neue Sicht hätte, aber nicht, dass man, aber da ist halt die Gefahr, dass man sie dann verfälscht, so ein bisschen. Deswegen, ich finde, ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht richtig beantworten, ob ich mir das wünschen würde, so, weil.
Musst du auch nicht.
Ja, weil mich fragen ja auch immer ganz viele, aber warum zum Beispiel, ich rede ja auch sehr viel über so Kurden und so, ja, warum unterstützt du die? Die sind doch auch Muslime. Also ich habe niemals gedacht, dass zum Beispiel der IS was mit dem Islam zu tun hat. Das war nie mein Verständnis von Islam. Aber viele haben halt das Bild, im Islam ist es genau so. Aber so habe ich niemals über den Islam gedacht, weil meine Religion und meine Werte, die ich vertrete, die passen dazu nicht. Deswegen finde ich es immer, also ich habe halt eine, auch wenn ich mir diese Prediger angucke, ich würde niemals denken, dass das der Islam ist. Deswegen ist es schwierig.
Also ich würde halt nie mit echt oder so hantieren. Ich glaube, wir brauchen kein neues, ich glaube, wir brauchen eher ein altes Verständnis. Also wir müssen halt weg von dieser modernen Denkweise, dass es irgendwie so eine Identität ist. Das ist was man tut. Und was man tut ist, das kann in diesem Moment schön und gut und richtig sein und im nächsten Moment halt ein Fehltritt und dann geht's aber weiter. Also Muslima, die sich Hingebende dauerhaft. Und da gibt's irgendwie nicht echt. Da gibt's halt Hingabe oder keine. Also entweder du praktizierst das und richtest dich danach aus. Also das ist so eine Lebenshaltung, so ein immerwährendes Bemühen. Und ich weiß nicht, da steckt so viel Demut in diesem Wort drin. Und halt nicht dieses echt, nicht echt, falsch, fake. Weil es halt so eine persönliche Sache ist.
Aber wenn man es dann tut, dann tut es ja jeder anders.
Rede.
Das stimmt. Verstehst du, was ich meine? Und da fängt, glaube ich, das Problem dann auch wieder an.
Ja, dann müssten wir aber, deswegen bin ich jetzt bei Hingabe, dann müssten wir definieren, was Hingabe heißt und nicht, was echt ist.
Wie definierst du denn Hingabe?
Also, das ist auch wieder so eine Riesenfrage. Also ich,
alles riesige Fragen.
Aber also ich glaube, wenn wir uns alleine an diesen 5 Säulen orientieren, haben wir schon viel gewonnen. Bei der ersten Säule, dem Bekenntnis, geht es um dich, was du glaubst. Bei der zweiten.
Kannst du für die Allmanns, die gerade zuhören, das.
Das Glaubensbekenntnis.
Nicht nur für nicht die Allmanns.
Die 5 Säulen des Islams.
Die 5 Säulen des Islams.
Also, ich könnte es auch ganz noch anders aufdrösen. Es ist nur eine Sichtweise. Ja,
also, das ist
aber
ja
die 5 Säulen, ich glaube, das kennen einfach sehr viele so. Okay. Das Glaubensbekenntnis.
Also, ja. Säule Nummer 1, das Glaubensbekenntnis. Was passiert beim Glaubensbekenntnis?
Die Shahada. Da sagt
okay,
man.
Das kenne ich.
Ja, gut.
Franzi, sag mal die Shahada.
So, wer will die noch sagen?
Kurz noch einen mit ins Team holen. Komm in den Club.
Und da geht es ja wirklich nur mal erstmal um dich. So, was glaubst du? Punkt. Das zweite ist dann das Gebet.
5-mal am Tag?
Ja,
das, oder?
Mit also, Zusätzen.
Aha.
Also mehr geht immer.
Okay, ja gut.
So, und da geht es um dich und deine Beziehung zu Gott. Da bist du aber immer noch bei, was tue ich? Und dann geht es um, danach gibt es die Pflichtabgabe, Zakat. So, und jetzt sind wir beim Deep Talk. Was heißt Zakat? Im palästinensischen Dialekt sagt man zu lecker?
Zaki.
Und was heißt das?
Lecker.
Und eigentlich?
Hä? Ich kann
Merkst du selbst,
ich hab mich aufgenommen.
Also ich hab mich jetzt echt gefragt, weil im Hocharabischen Zakat heißt reinigend und auch mehrend.
Boah. Hättest du mich jetzt noch 20 Minuten fragen können, da wäre ich nie drauf gekommen.
Also jetzt nicht ne, so, also Reinigung vermehren und auch zum Beispiel, weiß nicht, kennt ihr so Seelenwachstum, wird es auf Deutsch, oder Seelenreinigung genannt, Taskia. Mhm. Das ist so ein, wie soll man sagen, so eine spirituelle Ausrichtung, also wo man sich halt um seine Seele kümmert. Jenseits von rechtlichen Fragen wäre das mal was, worüber man TikTok machen könnte. Anyways, also Zakat ist nicht einfach nur eine Pflichtabgabe, sondern es ist etwas, was etwas dir zurückgibt, also vermehrend, aber gleichzeitig dich und deinen Besitz reinigt. Und da bist du bei dem Punkt, also bei der dritten Säule bist du bei dem, was tue ich für andere? Und da ist es aber
sehr einfach, Zakat sind oft Spenden einfach.
Ja, genau, also die Pflichtabgabe so.
Das war jetzt voll kompliziert, aber es ist eigentlich Spenden.
Genau, aber es hat so voll die tiefe Bedeutung dahinter, ja. Die im Deutschen halt voll verloren, aber so Pflichtabgabe, wow, Bürokratenstempel drauf. So.
Aber Spenden im Sinne von, also wir haben das auch. Aber so zum Beispiel so Opfergabe und so ist bei uns auch etwas, was man tun soll. Nee. Sowas oder spenden richtig
Spenden.
Geld?
Du spendest. Spende. Du hast, spendest. Es doch, ist nicht auch sogar prozentual zu dem, was man einnimmt?
Ich glaube 2,5% ja, genau. des Vermögens.
Das steht all, also warte mal, diese Zahlen und so, das steht alles so, wie man das machen ja. soll. Krass.
Da gibt es dann auch noch so Diskussionen darum, wie viel genau mhm. und was ist eigentlich und so weiter und so fort. Aber
2% ist schon viel.
Da, ich glaube 2,5.
Oder zwei, ja, also auch 2,5, aber für die Mathematik auch 2% ist auch schon, also ist schon.
Ja, und zwar nicht deines Einkommens, deines Vermögens.
Deines Vermögens.
Ich glaube, dein Haus und dein Auto, also das, was du benutzt, zählt da nicht rein. Ich bin auch nicht die Wissenschaftlerin in dem Bereich. Krass. Aber das ist genau diese Vermögensbesteuerung, die wir in Deutschland gerade nicht haben. Also da geht es um Umverteilung von Reichtum mhm. auch. Anyways, so, und da geht es in dieser Pflichtabgabe geht es also zum ersten Mal darum, was mache ich für andere? Und das ist kein Judgen. Das ist ein, was kann ich für andere tun? Also auch wieder diese demütige Handlung, zu gucken, wer braucht eigentlich was? Also eigentlich auch so ein Empowern, das Stärken von Schwächeren. Und dieses Stärken von Schwächeren ist auch was, was wir immer wieder im Koran sehen. Kritik an Machtstrukturen und so. Und dann kommen die anderen beiden Säulen. Ich glaube, ein Hänger, warte, also das letzte ist die Hajj und dann, das Fasten, genau, das Fasten davor.
Hajj ist Mekka-Reise, ne?
Genau, also einmal das Fasten und danach die Reise nach Mekka. Und das bedeutet, wenn du diese fünf Säulen, die, glaube ich, sehr viele auch kennen, mal nicht als Checkliste mhm. verstehst, sondern so da tiefer reinguckst, was heißt das eigentlich? Da bist du, glaube ich, ziemlich nah an gelebter Hingabe.
Ich bin ein guter Moslem. Ist so, was soll ich sagen? Wir haben diese fünf
genommen. Demut, üben wir nochmal.
Demut, da muss man einen Punkt Abzug vielleicht. ja, aber so ist es ja. Ja. Ich glaube, du kannst es sogar noch einfacher fassen, weil wenn, also das ist.
Einfach habe ich es nicht so.
Nee, weil ich glaube, die, also das jetzt, und das ist unabhängig jetzt von Islam. Mhm. Ich glaube, wenn du ein gläubiger Mensch bist und du glaubst an einen Gott oder an so eine höhere Macht, dann ist ja sozusagen die Grundmessage immer, so sei ein guter Mensch.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ja voll die. Ich weiß nicht, wie viele Leute damit so einer einfachen Antwort glücklich sind.
Ich glaube, die einfache Antwort ist da zumindest die besteste, also die einfachste Antwort, weil das andere ist so, also es ist nicht kompliziert, aber das ist so viele Unterpunkte.
Ja.
Und ich glaube, der andere Teil ist so bei diesem Sei ein guter Mensch, wenn du dir selber immer in den Spiegel gucken kannst und sagst, ich habe aus der Tiefe meines Herzens wirklich mit guter Absicht gehandelt. Sei es jetzt bei allem, was du machst, in der Arbeit, in der Liebe und wie du mit Menschen umgehst. Dann verfolgst du, glaube ich, zumindest so die Idee, die Gott dir ja vorgegeben hat. Weil das ist ja zum Beispiel bei den verschiedenen Punkten des Islam, ist das ja auch oft der Teil davon. Ne? Also sei es jetzt bei Spenden, wo es ja zeigt, so, du sollst quasi institutionalisiert ein guter Mensch sein und zurückgeben und der Welt auch was zurückgeben, wenn du zu viel hast zum Beispiel. Das heißt, es gibt ja auch genug Ausnahmen, wann du nicht spenden solltest und sowas. Und ich glaube, das ist so als Message irgendwie viel einfacher ist, weil sich da eigentlich jeder dran orientieren kann. Und jeder weiß, wenn er ein schlechter Mensch war und jeder weiß, wenn er kein schlechter Mensch war.
Das stimmt.
Das ist so meine These, aber ich darf ja kein TikTok-Prediger sein. Ich bin ja hier TikTok.
Wollen wir mal das arabische Wort dafür nehmen?
TikTok-Prediger?
Nee, für gut und schlecht. Maruf. Das, was bekannt ist. Ich finde es total. Ich finde, Arabisch ist so eine geile Sprache, wenn man darüber nachdenkt.
Das ist echt eine schöne Sprache.
Maruf ist das, was bekannt ist. Und das wird immer übersetzt mit das Gute. Also in dem Fall zum Beispiel Gebieten. Aber eigentlich heißt es wortwörtlich auf Arabisch das, was bekannt ist. Also selbst der Koran sagt das, wovon ihr eh schon alle wisst, dass es korrekt ist.
Ja, Charlotte kann Arabisch.
Charlotte.
Ja, stimmt. Sie hat recht, was will ich jetzt dazu sagen. Ja, das war ein bisschen eine komplizierte Folge, weil sie ein bisschen all over the place war. Aber ich hoffe, ihr habt dann doch den ein oder anderen wichtigen Punkt mitgenommen. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Wir haben sehr viel über das Jesidentum gelernt, glaube ich. Wir haben aber auch sehr viel, sehr intellektuelle Einordnungen auf jeden Fall von Charlotte bekommen. Folgt den beiden auf jeden Fall auf Social Media. Wir verlinken euch jeweils die Kommentare in den Shownotes oder in der Caption, wenn ihr auf YouTube seid. Wenn ihr Hater seid, dann lasst auch gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns. Danke für den Algorithmus-Boost. Wenn ihr ein Lover seid oder Loverin, auch natürlich Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren. Und freut euch auf die nächste Folge von Was würde Baba sagen? Was würde Baba sagen ist ein Format vom RBB und Funk, Moderation und Redaktion. Marcella Borakia, Franziska Wachholz und Aphroditi Zakiridou. Produziert wird das Ganze von Kanak Film, Yelda Türkmen, Markus Halbmeier und abgenommen wird es vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.